Was, wenn einer der mächtigsten Männer der Welt im Geheimen längst an einer Zukunft baut, in der Überwachung, künstliche Intelligenz und politische Macht zu einem einzigen allmächtigen System verschmelzen? Heute spreche ich mit einem Autor, der nach intensiver Recherche zu genau diesem Schluss kommt. Peter Thiel, der vielen immer noch kaum bekannt ist, ist kein gewöhnlicher Tech-Milliardär, sondern Schlüsselfigur eines Netzwerks mit gewaltigem Einfluss auf Politik, Militär und digitale Kontrolle. Der Mann, der im Hintergrund mit Hochdruck daran arbeitet, die Demokratie abzuschaffen und KI aufzubauen, zum Herrscher über alles Leben auf dem Planeten Erde. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Ich freue mich ganz besonders, dass Tarek Hübsch heute hier zu uns in die Schweiz gekommen ist. Wir dürfen über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen, eines eures neuen Buches. Wer daran interessiert ist, unten in der Videobeschreibung findet ihr den direkten Link dazu. Für die Zuschauer, welche ihn noch nicht kennen, ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann starten wir direkt ins Thema los. Tarek, du hast Politikwissenschaft und Germanistik in Frankfurt am Main studiert und lehrst heute deutsche Kulturgeschichte an einer theologischen Privathochschule in Riedstadt. Seit 2002 bist du Teil von Grenzgänger Studios, wo du politische und gesellschaftliche Entwicklungen kommentierst und was ich ganz toll finde, du sprengst die Quote der viel zu wenig gezeugten Kinder in Deutschland und hast 4 Kinder. Das ist ja ganz toll.
Ja, also wir haben gute Gene, was das angeht.
Ja, super, hervorragend. Das ist, das muss viel zu viel mehr. Wenn wir da auch vielleicht in die transhumanistische Linie reingehen wollen, ja. Ein weiterer, der in diese Richtung definitiv geht, Elon Musk, den kann man das auch nicht vorwerfen, dass er zu wenig Kinder gezeugt hat. Der hat es ja gesagt, wir stehen vor einem Bevölkerungskollaps, nicht vor einer Überbevölkerung. Ja. Deswegen also hervorragend und auch herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Lieber Tarek, Peter Thiel ist ein Name, den viele Menschen in Deutschland wahrscheinlich noch nicht so genau kennen oder nur irgendwie mal gehört haben, PayPal, Mafia, da kamen dann irgendwelche Begriffe. Und der Mann ist ja an sehr vielen Unternehmen beteiligt und hat diese auch zu Erfolg geführt. Kannst du mal erklären, wer ist eigentlich Peter Thiel?
Das ist die wichtigste Frage wahrscheinlich. Ich habe 2 Antworten. Du darfst entscheiden, mit welcher ich anfange. Erstmal die sachliche als Politikwissenschaftler, als Autor oder die, die ich im Vorwort selbst erstmal gegeben habe.
Stelle ihn erstmal ganz sachlich vor. Das ist, dann ist das vielleicht auch so das, was jetzt die Presse über ihn schreiben würde.
Genau.
Und dann gehen wir mal darauf ein, was du im Hintergrund siehst.
Okay, ja, okay, gut. Also das ist ein Investor, ein Risikokapitalgeber, der sehr viele Firmen investiert hat im Silicon Valley. Der ist Teil der oder die wichtigste Person der sogenannten PayPal-Mafia. Also als PayPal ins Leben gerufen wurde, zusammen mit Elon Musk, da hat sich ein Netzwerk gebildet und aus diesem Netzwerk sind ganz viele Tech-Tycoone hervorgegangen. Mhm. Und er war zum Beispiel der Angel-Investor, der erste Investor in Facebook. Er hat sozusagen durch die PayPal-Mafia Airbnb, LinkedIn, YouTube, also das, womit wir jeden Tag zu tun haben, die digitale Infrastruktur, auf der wir uns bewegen, da ist PayPal, das heißt Peter Thiel, derjenige, der das mit aufgebaut hat und der jetzt quasi weitere Unternehmen sozusagen in Unternehmen investiert, finanziert, aufbaut, die meines Erachtens die Zukunft, die digitale Zukunft der Welt maßgeblich prägen werden.
Also damit kann man mal festhalten, der hat ein unfassbares Näschen, wenn es das Näschen ist, ja, Vorhersehung, was auch immer. Er trifft auf jeden Fall die richtige Wahl seiner Investments, genau, die er quasi in wahrscheinlich den Seed-Runden rein investiert. Ja. Und wenn der da 100.000 in die Hand nimmt, dann sind die irgendwann mal 500 Millionen oder wer wert. Ja? Also genau. Da reden wir ja von so unfassbaren Hebeln. Genau, also PayPal, eigentlich alle, die du gerade genannt hast. Ja, das sind alles Multimilliarden-Konglomerate heutzutage, die marktbeherrschend sind, auch Airbnb ist marktbeherrschend.
Genau, Plattformökonomie.
Ja.
Und was auch wichtig ist, vielleicht, er ist derjenige, der Donald Trump unterstützt hat, bevor jeder andere ihn unterstützt hat. Bei der ersten Präsidentschaftskandidatur war er der Erste aus dem Silicon Valley. Die waren ja den Republikanern eigentlich grundsätzlich immer sehr abgeneigt, der gesagt hat, nein, ich unterstütze Donald Trump. Und es war damals sozusagen so ein Riss in der Matrix, dass jemand aus dem Silicon Valley, aus dieser Anführungszeichen progressiven Technologieblase auf einmal jemanden wie Donald Trump unterstützt hat. Mhm. Da hat er auch wieder das richtige Näschen bewiesen. Aber man muss eben auch verstehen, warum er das macht. Mhm. Das heißt, er ist sozusagen in diesem sozusagen industriellen Technologiesektor unfassbar einflussreich, aber auch politisch sehr, sehr relevant, weil er eben so jemanden wie Donald Trump und jetzt auch J.D. Vance, darüber kann man später vielleicht sprechen, maßgeblich unterstützt hat bei deren politischen Karrieren.
Ja. Er spricht auch gutes Deutsch.
Ja, er ist in Frankfurt geboren, interessanterweise, so wie ich. Ja, da kommen wir wieder zusammen, auch über ein anderes Thema, den Antichristen, da kommen wir auch wieder zusammen. Mhm. Aber er ist in Frankfurt geboren, war dann aber eine Zeit lang in Afrika, weil sein Vater da Minen sozusagen gewahrt oder nicht gewartet hat, sondern mit aufgebaut hat und dann über Afrika, wie viele, wie Elon Musk auch,
ich wollte gerade
wie Mark
sagen,
Andreessen auch, das ist sehr interessant. Genau, ja, der ist
der Vater von Elon ist ja auch so ein Minenmagnat gewesen. Ne?
Immer ähnlich, ja, das sind diese Tech-Tycoons, die irgendwie alle, was in Afrika zu tun hatten, da eine Zeit verbracht haben, vor allem Peter Thiel, im Apartheid-Südafrika auch gelebt. Das heißt, die haben schon ganz andere Sozialisation durchgemacht als wir und dann aber in den USA gelandet und danach in Stanford studiert, Philosophie studiert, Jura studiert und dann nach rasanten Aufstieg eben in diese höchsten Elogen der amerikanischen Gesellschaft.
So, jetzt haben wir mal, würde ich sagen, recht sachlich beschrieben,
genau.
Wer ist der Mann? Woher kommt er? Und jetzt bring mal die andere Seite hervor.
Die andere Seite, die hat auch was mit meinem Kind von mir zu tun. Und zwar, ich habe die Kapitel alle fertig geschrieben und dann kommt mein Siebenjähriger so in mein Zimmer. Ne? Der kommt so und stellt sich neben mich. Der kam immer wieder rein und hat eben gefragt, ja, wie viele Kapitel musst du noch schreiben von dem Buch? Der wusste, was ich mache, dass ich ein Buch über Peter Thiel schreibe. Und da ist so ein Monitor eben auf und der guckt so auf dieses Monitor und dann zeigt er auch so ein Thumbnail auf YouTube und sagt so, ist das Peter Thiel? Das Gesicht von Peter Thiel. Ich sage, ja, das ist er. Guckt er mich an und sagt, ich weiß nicht warum, er sagt, ist Peter Thiel böse? Er ist 7 Jahre alt, ne? Mhm. Und ich sage zu dem so, weißt du was, viele Menschen sagen, dass er böse Dinge macht, ja? Sagt er so, was macht er denn? Da musst du darüber nachdenken, ja? Und ich sage so, er will die Welt verändern. Sag er so, und wie will er die Welt verändern? Und das ist spannend. Da habe ich gedacht, ich habe das ganze Buch jetzt geschrieben. Wie erkläre ich einem Erstklässler, was er eigentlich vorhat? Und dann sage ich, ich muss wirklich nachdenken. Ich sage, er will die Menschen zu Robotern verwandeln. Das hat er verstanden. Aber der war erschrocken. Dann sagst du, nein, ich will aber kein Roboter werden. Dann sagt er so, warum will er das machen? Und da, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es eigentlich ganz simpel. Ich sag so, weißt du, Roboter kann man viel leichter kontrollieren. Roboter sind so, wenn du eine Fernbedienung hast, hast du einen Roboter, den kannst du kontrollieren.
Vor allem, wenn du die Software erstellst.
Genau. Das heißt, dieses ganze Gerede vom Transhumanismus und künstlicher Intelligenz, Technologie, alles das sind riesengroße Wörter. Wir gehen darauf ein, detailliert und erklären das alles. Aber wenn man es reduziert aufs Wesentliche, so dass ein Erstklässler das versteht, sehr simpel. Umso mehr wir mit Maschinen zu tun haben, umso mehr wir selbst zu Maschinen werden, desto leichter sind wir selbst auch zu kontrollieren, weil wir wie Maschinen sind. Und die Vorstellung dieser Leute ist tatsächlich, dass der Mensch mit Maschinen verschmelzen soll, ja, um mehr oder weniger, und das ist sozusagen, worum es letztendlich geht, diese Komponente des Menschen, der nicht wir haben ja immer was Widerständiges, wir Menschen, ne? Aber eine Maschine, die funktioniert einfach. Und dieses Element des Menschlichen, ja, dass der Mensch einfach auch mal ausscheren, was Falsches machen kann, das soll ausgemerzt werden, weil wir eine viel effizientere, besser kontrollierte, gut funktionierende Maschine namens Kapitalismus oder Gesellschaft haben möchten in der Zukunft.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch grundsätzlich Effizienz sehr wichtig ist, gerade bei diesen Tech-Milliardären. Ich stelle mir die schon recht strukturiert vor.
Ja.
Und ich denke, wir haben das doch alle selbst. Manchmal, wenn einfach nur ein Update nicht schnell genug lädt bei mir bei einer App oder so, dann fügt mir das Stress zu. Ich will, dass dieser Ladebalken schneller geht. Und ich kann mir das so auch vorstellen, wenn das zu einer Extremität geführt wird, das ist nicht effizient genug. Ja?
Genau.
Dass dieser Gedanke da reingeht, wir sind alle viel zu imperfekt. Man könnte das auch nach Yuval Harari, der sagt quasi, wir sind nutzlose Fresser. Ja? Also niedrig intelligente, niedrig quotienten Massen, die einfach auch weg müssen, weil sie hier nicht keinen Sinn bringen, außer genau. Vielleicht nicht mal für Sklavenarbeit, weil die kann ja irgendwann auch durch Roboter ausgetauscht werden.
Zum Beispiel,
dann sind wir komplett nutzlos einfach da.
Ja, das
Ballast.
Dürft, Genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, Yuval Noah Harari, der wird auch thematisiert im Buch. Das ist einer der Vordenker des Silicon Valley eigentlich. Der hat Weltbestseller geschrieben. Und das letzte Buch oder einer der letzten Bücher heißt Homo Deus, Gott, Mensch, wo er genau diesen Prozess eben sozusagen vorwegnimmt, dass der Mensch eben durch künstliche Intelligenz einen evolutionären Schritt macht und dadurch ja als gottgleiche Kräfte erlangt. Und gleichzeitig sagt er aber auch, dass es nicht für jeden gelten wird, sondern es wird eben auch diese Masse an Menschen geben,
natürlich, klar. Ja,
die eben dieses Upgrade nicht mitmachen kann. Ja. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was passiert mit denen? Und das Interessante bei Peter Thiel ist, um darauf zurückzukommen, dass er ja auch philosophisch geschult ist. Ne? Und er hat auch eine ganz klare Vorstellung, wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen soll. Das heißt, für jeden, der auch Interesse daran hat, also wie soll die Gesellschaft aufgebaut sein? Also wo es Menschenrechte? Gibt es Demokratie? Ich lache deswegen darüber, weil das für diese Leute, für Peter Thiel und die Leute, die daran arbeiten, das umzusetzen, da gibt es das nicht. Da gibt es tatsächlich, so wie du es gesagt hast, zu sagen, einen, der wie ein CEO über ein Land herrscht, ja, wie ein Diktator. Man sagt dazu auch, die Philosophie nennt sich dunkle Aufklärung. Und alle sozusagen, die dann in dieser Gesellschaft, das ist keine Gesellschaft, das ist ja ein Unternehmen, leben, die müssten produktiv sein. Wenn sie nicht produktiv sind, dann muss man darüber nachdenken, was man mit denen macht. Und dann gibt es verschiedene Alternativen. Und eine Alternative ist, dass man die anschließt an so ein immersives Virtual Reality Interface, dass sie einfach ganz in der digitalen Welt sind. Der Curtis Yarvin, dieses so ein Hausphilosoph dieser ganzen Bewegung, der sagt, wir müssen eine humane Alternative zum Genozid erdenken. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir sie zu Biodiesel verarbeiten können. Aber das trifft den Nagel auf den Punkt. Da ist der Mensch, sagen, der ist eben nicht mehr das, was wir jetzt sagen, uns unter einem Menschen vorstellen, der Würde hat, Autonomie hat, vielleicht Transzendenz und Spiritualität, sondern das ist einfach jemand, der austauschbar ist, der funktionieren muss, der in dieser Maschine effizient sein muss. Und wenn der sozusagen seinen Beitrag nicht leistet, dann muss man ihn einfach aussondern.
Und es ist ja, das ist ja wirklich noch eine Zukunftsprojektion, denn eine humane Alternative zum Genozid, wir sind ja aktuell nur beim Genozid. Ja? Ne? Also aktuell ist noch einfach nur, lass Genozid genau, beginnen und sagen, ist keiner. Ja. Und das wäre dann wirklich, also eine Alternative zu finden, wäre wirklich thinking about the future. Aber kommen wir mal zu einem politischen Thema noch ein bisschen zurück. Eigentlich, ich denke, für die Masse war es Elon Musk, weil das so krass in den Mittelpunkt geschoben wurde. Elon Musk ist der große Trump-Unterstützer. Dann waren sie mal richtig gute Freunde. So wurde das Ganze hingeframed. Dann gab es dieses Falling Out. Und jetzt sind sie, glaube ich, einfach nur, wir ignorieren uns aktuell gegenseitig oder so. Ne? Irgendwie ist das so.
Beziehungsstatus kompliziert.
Ich glaube, die haben gemerkt, die sind beide so groß, dass sie sich, wenn sie sich bekriegen, gegenseitig nur massiven Schaden zufügen können. Ne? Und du weißt auch mit Trump, diese Eskalationsstufe geht quasi immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Du musst ihm die Möglichkeit geben, sein Gesicht zu wahren, am besten noch als Gewinner dastehen.
Ja.
Und dann lässt er dich im Zweifelsfall auch Ruhe und kümmert sich um die 50 andere Brandherde, die er selbst gelegt hat.
Genau, ja.
Glaubst du, es gibt ja auch die Thematik J.D. Vance. J.D. Vance sollte aufgebaut werden als der starke Mann hinter Trump. Ich würde sagen, das ist eine Zeit lang auch gut gelungen. Wenn ich mir von Sonntag, das muss Freitag gewesen sein, die Umfragewerte anschaue, dann gelingt es aktuell nicht. Ich meine, das ist ja ein volatiles Spiel, es geht mal rauf und runter, aber aktuell ist J.D. Vance sehr, sehr unbeliebt in den USA. Mhm. Aber es gibt ja diese Thematik, dass Peter Thiel der Mentor oder der auch der finanzielle Ziehvater von J.D. Vance ist. Kannst du da mehr dazu sagen?
Das ist hochspannend, ja. J.D. Vance ist für diese sogenannte dunkle Aufklärung oder für diese Bewegung, die versucht, Amerika zu verändern und die Demokratie abzuschaffen letztendlich, ist J.D. Vance sehr essentiell. Weil J.D. Vance jemand ist, der auch ganz öffentlichkeitswirksam schon gesagt hat, dass er diesen radikalen Bürokratieabbau, den zum Beispiel Elon Musk gemacht hat, über DOGE, über dieses Department of Government of Efficiency, das hat er schon vorweggenommen. Ja, das hat er schon 2020 oder viel früher, 2016, glaube ich, schon gesagt, dass man das machen sollte. Und das geht auch auf die Ideen der dunklen Aufklärung zurück.
Also du meinst jetzt die Effizienz erhöhen?
Genau, Effizienz erhöhen und grundsätzlich einfach Bürokratie abbauen und künstliche Intelligenz einführen. Das heißt, viele der Ideen, die Peter Thiel hat, die Curtis Yarvin hat, die diese Tech-Leute haben, die hat J.D. Vance auch und das hat er schon öffentlich gemacht. Und das ist sozusagen sein Ideengebäude. Darüber hinaus, wie du es gesagt hast, hat Peter Thiel Vance von klein auf unterstützt. Es gibt die Geschichte, dass Peter Thiel einen Vortrag gehalten hat an der Universität, wo Vance war. Und dann hat Vance diesen Vortrag besucht, ja, juristische Fakultät. Und der war so begeistert von Peter Thiel, dass er quasi sich direkt ihm in den Hals geworfen hat und seitdem unterstützt sozusagen Peter Thiel J.D. Vance. Aber warum ist J.D. Vance so spannend und so interessant? Weil J.D. Vance so eine Figur ist, mit der eigentlich bis vor kurzem viele was anfangen konnten, weil er auf der einen Seite aus der Arbeiterklasse kommt, ne? Der hat ja seinen Roman geschrieben, Hillbilly, wo er so ein bisschen wo er den Niedergang der amerikanischen Arbeiterklasse thematisiert hat. Und gleichzeitig ist er aber auch in der Elite der USA angekommen und wurde eben finanziell unterstützt von Peter Thiel und hat da selbst eine Investmentfirma gehabt. Und ist zu Hause auch in Yale und in der Ivy League und kennt sich mit beiden Welten aus. Das heißt, man kann sowohl die da unten als auch die da oben sozusagen gewinnen.
Mit ihm abholen auch.
Er wird auch bezeichnet als Dark Elf zum Beispiel, ja, als dunkler Elf, weil er eben wie so ein trojanisches Pferd eingesetzt werden kann, um Menschen von allen Seiten abzuholen, um dann diese Transformation durchzuführen. Viel wichtiger zu sagen, als das, was die Umfragewerte jetzt sind, ist, wird, wenn J.D. Vance an die Macht kommt, er tatsächlich diese Dinge, die in den Schubladen sind, und wir reden tatsächlich von, ich würde sogar sagen, es ist teilweise Faschismus, Demokratieabbau, wird er das wirklich umsetzen können? Ja, oder wird es dann Maßnahmen geben, auch juristische, um ihn davor zu stoppen? Jetzt zum Beispiel soll er ja auch als Verhandler da auftreten bei diesem Konflikt. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn er jetzt siegreich hervorgeht, ja, also den Iran-USA-Konflikt, Israel, dann wird er seine Umfragewerte wieder nach oben ziehen und das könnte schon sein, dass es einen Push für ihn gibt, so dass er gewählt wird und dann muss man schauen, was passiert. Mhm. Ja, aber Donald Trump, und das müssen wir einfach festhalten, war deswegen für Peter Thiel interessant, weil er ein Disruptor ist, weil er einfach Dinge verändert, weil er bricht mit den alten Gepflogenheiten. Und ich würde auch argumentieren, Donald Trump ist auch derjenige, der wie so eine menschliche Abrissbirne die alte Ordnung einfach beseitigt.
Absolut.
Also wenn jemand einfach sagt, ich vernichte diese Zivilisation, ja, danach zeigt er damit, dass wir der Politik, also für die meisten, die haben ja jetzt schon keine Lust mehr auf Politik, ja, aber dass der Letzte versteht, dass das nicht in Ordnung ist. So, dass wir mürbe geklopft werden, zu sagen, okay, vielleicht sollten wir es mit etwas Neuem probieren. Mhm. Und danach wäre meine These, ja, was auch viel zu kurz kommt in der ganzen Debatte, dass dann so etwas wie künstliche Intelligenz immer interessanter wird, weil die KI dann eben nicht so volatil, fragil, psychotisch, wahnsinnig, verrückt ist wie ein Mensch, wie Donald Trump. Mhm. Ja, und wenn wir dann die Epstein-Files noch hinzunehmen und betrachten, also wer kann jetzt auf westliche Eliten schauen, ohne eine Abscheu zu haben vor den moralischen Verwerfungen? Deswegen erscheint es für mich fast schon logisch, auch psychologisch logisch für Menschen, sich immer mehr einer Sache zuzuwenden, die eben noch nicht so verbrannt ist.
Ja.
Und die KI, ja, die ist, wie du es gesagt hast, die super effizient.
Die massenweise genutzt wird auch. Genau. Schau nur mal bei Twitter, egal welcher Post jetzt, irgendwas Outrageous wird gepostet, erstes Kommentar drunter, Grok, verify this.
Genau.
Ja? Ja. Also Leute, das ist quasi ihr persönlicher Berater an der Seite, der ihnen sagt, stimmt das oder nicht. Und sobald Grok, was ja auch höchst manipulativ antworten könnte,
ja,
auch programmiert sein könnte, Strich ist, kann ja sagen, was es will. Und dann wird das einfach für wahr wahrgenommen. Ein interessanter Punkt, der mir gerade aufgefallen ist, du sprachst von Vance als Dark Elf, richtig?
Genau, ja.
Und mir war dieser Begriff für ihn noch nicht bekannt, aber mir ist bekannt, dass Marina Abramović, ihres Zeichens eine Belgrader Künstlerin mit einem sehr interessanten Kunstgeschmack, Trump in einem Interview als the Great Magician bezeichnet hat. Ja. Ja. Und sie sprach auch vom Disruptor, also jemand, der eine große Disruption bringt, eine Veränderung. Was mir jetzt einfach auffällt, ist, das sind so mystische Begriffe, die ich irgendwie so von Herr der Ringe oder sowas erwarten würde. Weißt du, ich meine, ja, so, das ist die dunkle Elfe, das ist der Zauberer und dann gibt es da auch so lustige Meme-Bilder, wo der Trump hat so eine Zauberermütze an und so. Wie kommt man darauf, dass das so in die Mystik geht, diese Begriffe?
Also das ist sehr spannend, dass du das aufgreifst, weil im Buch selbst wird es auch thematisiert. Mhm. Peter Thiel hat ja ganz viele Firmen aufgebaut oder finanziert, unterstützt, investiert. Und überall, wo er seine Finger im Spiel hatte, hat er sie benannt nach Dingen aus Herr der Ringe. Er ist absolut besessen von der Herr der Ringe. Das ist natürlich die Frage, warum macht er das, ja? Mhm. Und das ist etwas, was mit der Kultur des Silicon Valley zu tun hat, aber auch mit der Sozialisation dieser Kinder aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Und Herr der Ringe ist wie so eine Art übergeordnetes Weltbild, was so ein bisschen wie so ein kultureller Kleber, der so ein bisschen den Leuten sozusagen ein Weltbild vermittelt, das über das Christentum hinausgeht, weil das Christentum, wie viele eben, verbrannt ist. Deswegen, wir führen das im Buch aus, also wie sie sich selbst verstehen. Interessanterweise sehen die sich ja auch als diejenigen, die gegen das Böse kämpfen, ja, zum Beispiel gegen Sauron, und Sauron nutzt zum Beispiel auch Palantir, diese sehenden Steine, darüber kann man später sprechen. Aber in deren Vorstellung sind sie diejenigen, die als kleine Hobbits gegen so eine imperiale Macht kämpfen, um die Welt zu verändern. Das heißt, eine ganz bestimmte, sehr eigenartige Selbstwahrnehmung. Aber was du jetzt gesagt hast über diesen Magician und Dark Elf und all diese Geschichten, da muss man sagen, das ist schon Diskussion, das wird jetzt im Buch nicht thematisiert, aber Donald Trump als derjenige, der wie so ein Chaos-Magier die Welt zum Umstürzen bringt, das geht immer in den Okkultismus. Mhm. Und das hat dann immer auch so ein bisschen kabbalistisch-satanische Elemente. Und das ist eine Weltwahrnehmung, die über das sachliche, politische hinausgeht. Da müssen wir mal klar machen. Sondern da haben wir so eine Art, wir gucken auf die Welt in mythologischen Begriffen. Ja, als Peter Thiel macht es interessanterweise auch. Wenn wir über den Antichristen sprechen, da sieht er die Welt auch. Nicht nur, da ist ein Politiker, der macht das, sondern da sind Kräfte am Werken, die wir gar nicht verstehen, sondern das ist quasi etwas, was über den Menschen hinausgeht. Das sind kosmologische Dimensionen. Ja. Ja, da kommt dann Antichrist, ja, der irgendwie eine Rolle spielt, und der Katechon, der das aufhält. Das hat alles auch was mit diesen Fantasy-Welten zu tun, mit denen die aufgewachsen sind. Man könnte aber gleichermaßen auch argumentieren, das ist alles nur Marketing-Sprech, um die Menschen irgendwie in den Bann zu ziehen. Aber dass das alles zusammenhängt, ne? Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass wir die Welt nicht nur verstehen können, wenn wir Einser und Nullen zu sagen haben, sondern dass es etwas darüber hinaus gibt. Ja, eine Welt, eine spirituelle Welt, ganz eine transzendente Welt und eine christliche Weltwahrnehmung oder eine islamische oder was auch immer. Und für Peter Thiel ist das ähnlich. Ja, also er versteht die Welt eben nicht nur philosophisch, nicht nur politisch, nicht nur finanziell, nicht nur technologisch, sondern auch mythologisch, religiös. Und das macht es vielleicht sogar noch gefährlicher, weil wenn du so eine Weltwahrnehmung hast, ja, dann gibt es nur gut und schlecht. Weil das ist immer so eine ganz klare Dichotomie. Du hast eine klare Trennung zwischen dem Guten und dem Schlechten.
Gott mal, mit uns.
Guck mal, Herr der Ringe zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja auch sozusagen das absolut Böse und das absolut Gute.
Richtig,
ja. Diese ganzen Zwischendinger, diese Grauschleier, die existieren nicht. Und das macht es aber auch super gefährlich, weil das dir die Legitimation gibt, zu handeln, wie man sonst normalerweise nicht handeln dürfte. Ja, komplett. Genau. Aber interessanterweise, vielleicht in diesem letzten Punkt, ja, funktioniert Technologie ja ähnlich. Oder auch KI. Alle diese effizienzgetriebenen Systeme, die haben ja auch nur eine 1 oder eine 0 auf gewisse Weise letztendlich. Die kennen ja diese Graustufen nicht. Wenn wir irgendwann vor so einer allmächtigen KI-Instanz als Richter stehen würden, der wird dann nicht sagen, ja, ich weiß nicht, ob der menschliche Faktor eine Rolle spielt, sondern der wird seine Daten haben, die werden ausgewertet und du wirst danach bemessen.
Pro- und Kontraliste, ganz simpel, das ist ja wie 0 und 1. Was ist Gutes passiert, was ist Schlechtes passiert, was überwiegt, wenn man es ganz genau, simpel machen würde, und dann wird ein Urteil getroffen.
Ja.
Das ist sehr spannend, ja. Kommen wir mal auf eine weitere Firmenunternehmung, Beteiligung, die sehr, sehr profitabel gelaufen ist, und das ist Palantir.
Ja. Ja.
Palantir, geführt von Alex Karp, auch einem lustigen Vogel, sehr erratisch, teils sehr erratisch wirkenden Mensch, der erinnert mich immer an Krusty the Clown. Ja,
ja, der hat das ähnliche
Frisur. Ja, ja, irgendwie so, auch von seinem Verhaltensweisen. Ja, ja. Ja. Der kann sehr aufbrausend sein, sehr aggressiv dann auch. Und wenn er auf Kritik stößt zum Beispiel, oder wenn sein Kindchen Palantir angegriffen wird, da geht es zum Beispiel um die Shortseller, dann wünscht er denen mit, sage ich mal, kreativeren Worten den Tod. Ja? Und das ist ein weiteres Investment von ihm.
Ja.
Palantir ist, muss ich sagen, auch bei uns bei der HKCM eines der großen Investments gewesen, das profitabelste, das wir jemals geführt haben. Und das war auch aus einer Zeit heraus, bevor die Zielkoordinaten gegeben haben in Gaza, um dort möglichst effektiv und rein spezifisch nur Hamas-Terroristen anzugreifen und sonst niemanden. Ne? Und jetzt sehen wir, dass dort alles dem Erdboden gleich gemacht worden ist und jetzt ist diese Firma durchaus in die Kritik geraten. Mit Recht, muss ich ganz klar sagen. Und wir wissen das meiste wahrscheinlich noch gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie damit hausieren gehen. Ne?
Ja.
So, kannst du mal darüber etwas sagen, was vielleicht bei diesem Plan, den ihr auch im Buch skizziert, welche Rolle spielt da Palantir?
Palantir ist erstmal sehr interessant zu verstehen, warum man eine Firma Palantir nennt. Mhm.
Was ist ein Palantir?
Genau, das ist ein Element, das ist so ein allsehendes Auge aus der Herr der Ringe wieder. Mhm. Und zwar der böse Sauron, der nutzt die Palantiri, die sehenden Steine, ja, um quasi die Welt, Mittelerde oder was auch immer sagen, zu sehen, alles sehen zu können. Das heißt, wenn wir auch das Logo von Palantir sehen, da haben wir oben einen Kreis und dann hast du einen Pfeil, der nach unten geht, mhm. Der soll es ja symbolisieren, das allsehende Auge, was alles sehen soll. Und da muss man drüber nachdenken, ja, dass Peter Thiel eine Firma nach dem sehenden Auge eines Bösewichts aus Herr der Ringe benennt, ja, mhm. Weil mit diesen sehenden Augen will er nur Böses.
Also Sauron ist dieses leuchtende Auge, das ist so wie wenn du die Sonne reinschaust mit der Iris da drin, ganz schmal, wie eine Echsen-Iris quasi. Ne?
Und man nutzt eben diese Steine, ja, um in die Welten zu schauen, mhm. Ganz spezifisch. Das Problem bei diesen Steinen ist, dass derjenige, der mächtiger ist, also der kann manipulieren, was man sieht. Das heißt, der Stein sorgt auch dafür, dass diejenigen, die dann in so einen Stein schauen, manipuliert und verführt werden vom Bösen selbst und dann dem Bösen dienen aufgrund der Steine, weil der Stein sie manipulieren kann. Das ist so ein bisschen die Einleitung. Also warum nennt man seine Firma nach einem, wie gesagt, Element des Bösen, nach einem allsehenden Auge? Und letztendlich macht Palantir genau das. Palantir ist eigentlich etwas, was Daten zusammenführt. Alle Daten, die du und die wir ja unfassbar viel sozusagen aussondern durch unsere digitalen Bewegungen, aber nicht nur digitalen Bewegungen, alles das wird in einer einzigen Datenbank gesammelt. Und Palantir ist sozusagen der Konzern, der dann diese ganzen Daten, da gibt es sozusagen Bewegungsdaten, alles, was im Internet passiert, Finanztransaktionen, alles, was man sich aber vorstellen kann, Melderegister, das geht natürlich auch in die staatlichen Behörden, alles das zusammenführt. Und dann hast du in eine Suchmaske und dann gibst du eben einen Philipp Hopf und danach wird deine Ontologie zusammengestellt. Mhm. Und das ist sozusagen der Schlüsselbegriff. Ontologie heißt die Lehre des Seins, ein philosophischer Begriff. Karp hat auch Philosophie studiert in Frankfurt. Peter Thiel hat eben auch Philosophie studiert. Und es ist eine sehr philosophische Annahme und zwar die Lehre des Seins. Und wir können jetzt quasi über diesen Datensatz den Menschen selbst erfassen. Ziemlich
in
genau.
In seinem Sein.
Ja, also alles das, was er eben ausgesondert hat. Genau, ja. Aber das Ziel ist letztendlich, und das ist das, was Palantir verkauft, Terrorbekämpfung. Das ist eben, auch die Historie ist sehr interessant, dass es vor allem nach 9/11 dann aufgekommen ist. Und es ist natürlich von CIA finanziert. Erstmal gab es den Total Information Awareness Act. Dann wurde das gekippt, weil eben Bedenken laut wurden, dass es rechtlich nicht zu vereinbaren ist. Dann hat man es eben ins Private überführt. Der erste Investor von Palantir war dann auch die CIA. Über Inquitel hat man Palantir dann finanziert. Und jahrelang war die CIA der einzige sozusagen Auftraggeber. Das heißt, Palantir nutzt dieses System, ja, um Gefahren aufmerksam zu machen. Die würden dann sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen von diesem alle Daten zusammengeführt und können sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er was machen wird, ist ziemlich hoch. Und das ist sozusagen die Zukunft von Palantir, dass man dann sagt, wir können auch Pre-Crime machen. Das ist, kennen wir aus dem Film Minority Report.
So ist es. Ist es das mit Sylvester Stallone gewesen?
Nein, mit Tom Cruise.
Ah, mit Tom Cruise, richtig. Wo diese Kugel da irgendwie läuft und die sagt dann das Verbrechen hervor.
Das ist das, was geplant ist. Pre-Crime ist geplant.
Das mit Sylvester Stallone ist das, wo keiner mehr ein Verbrechen begeht, weil quasi alles aufgeklärt werden kann.
Das war Demolition Man.
Demolition Man,
richtig. Genau, ja. Wir haben auch einen Filmpodcast, den mache ich mit Belasch. Da müssen wir vielleicht auch diese zwei Filme jetzt mit reinnehmen. Aber Pre-Crime ist natürlich unfassbar gefährlich, weil dann heißt es, okay, deine Daten sagen, dass du in Zukunft dieses Verbrechen begehen wirst, ohne du es begangen hast.
Absolut,
ja. Wie wirst du dagegen dann machen? Genau. Aber ich glaube, die Grund...
Und wenn wir Beweislastumkehr dann auch noch haben, dann müsstest du beweisen, dass du nicht vorgehabt hast, dieses Verbrechen zu begehen.
Und dann musst du ankämpfen gegen die allmächtige KI, die wir alle schon akzeptiert haben als den nächsten Gott. Da stehen wir da vor diesem einen Auge, ja, das so ein bisschen die KI symbolisiert. Und dann hast du wirst das machen. Deine ganzen Daten, die sagen das jetzt. Und das ist eben dieser Dataismus, ja, die Macht der Daten, die immer größer wird und immer gefährlicher wird, weil der Mensch dann eben reduziert wird auf so ein Datenbündel, ne? Auf das, was er eventuell machen wird, was er schon gemacht hat. Und das ist eben das Spezifische, alles das, was den Menschen eigentlich ausmacht, ne? Das Unberechenbare auch, was wir an Menschen schön finden, ja? Dass sie eben nicht immer nur funktionieren. Ich habe Kinder. Ich hätte gerne, dass meine Kinder öfter funktionieren, wie sie sollten, so, ja. Aber es ist einfach so, dass die Menschen eigen sind, einen eigenen Charakter entwickeln. Aber das soll nach und nach ausgemerzt werden. Und diese ganzen Systeme sorgen eben dafür, dass wir immer weiter reduziert werden auf so Zahlen, Datenbündeln und sozusagen das, was den Menschen ausmacht, so ein bisschen rausgefiltert wird.
Das ist auch die dystopische Zukunft, die, ich denke, jetzt viele erspüren, manche natürlich noch nicht wahrhaben wollen, aber es spürbar in diese Richtung geht. Und da kommen wir mal zu einem anderen Thema, das wird sicher auch sich im Titel wiederfinden unseres heutigen Gesprächs. Und das ist der Antichrist. Ja. Und wir können jetzt vielleicht mal kurz einen Videoausschnitt einblenden von Peter Thiel zum Zeitpunkt, als das wirklich groß aufkam. Er darüber geredet hat in einem Interview. Soll sich mal der Zuschauer kurz einen Eindruck von ihm machen.
Is this so preposterous, what I've just told you, as a broad account of the stagnation that the entire world has submitted for 50 years to peace and safetyism? This is a 1 Thessalonians 5:3. The slogan of the Antichrist is peace and safety. Because, and
you would prefer the human race to endure, right?
I would, yes.
Okay.
But I also would I also would like us to radically solve these problems.
Right.
And so, you know, it's always, I don't know. Yeah, transhumanism is this, you know, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body.
Was wir jetzt hier gesehen haben, ist ein Mensch, wir haben das vorher schon versucht zu beschreiben. Das ist irgendwie wie wenn, ich weiß nicht, wie wenn der gerade aus so einer, wie wenn einer gesaugt hätte und er hätte ihm die Substanz aus ihm gesaugt. Ganz glänzende Haut erstmal, super glänzende Haut. Ich weiß nicht, was mit dem davor los war. Normalerweise wirst du ja geschminkt auch vor solchen Interviews.
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ja.
Also entweder der hätte gerade richtig eine heftige Sportsession gemacht, könnte sein. Aber er ist so wie wenn ein Vakuum in ihm bestehen würde. Ja?
Ja.
Und er ist ganz, ganz komisch drauf und er ist stammelig.
Ja.
Er sucht seine Worte und er erzählt von einer gewissen Faszination, kann man da sagen? Ist eine Faszination vom Antichrist?
Er warnt vor dem Antichristen. Ja, also vielleicht, wenn man Peter Thiel hört und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann weiß man, okay, das ist so ein Transhumanist. Ja, das heißt, sein großes Ziel ist letztendlich nicht zu sterben. Vielleicht sollte man das vorwegschicken, bevor man über den Antichristen spricht. Er will nicht sterben und er glaubt, durch Technologie kann man den Tod besiegen. Ja, oder Krankheiten ausmerzen oder was auch immer. Und er lässt auch ganz viele Maßnahmen über sich ergehen, die dafür sorgen sollen, dass er länger lebt als viele andere. Zum Beispiel lässt er sich Blut transfundieren von jüngeren Menschen, das kennt man ja. Und da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele andere Dinge, auf die wir keinen Einblick haben. Vielleicht sieht er auch deswegen so aus, wie er aussieht.
Vielleicht bringt das das Glanzgesicht mit sich oder so.
Aber der Antichrist, das ist, glaube ich, der zentrale Begriff. Er, wie gesagt, Peter Thiel hat Philosophie studiert, bei René Girard hat er dann auch gelernt und er sieht sich selbst als gläubigen Christen, ja, als tiefgläubigen Christen auch. Und deswegen wundert es erstmal nicht, dass er über den Antichristen spricht. Er schaltet sich immer wieder ein in philosophische Diskurse in den USA. Ja? Da macht einen Vortrag über Leo Strauss, über Klaus Schmidt. Ja? Die Namen müssen einem nichts sagen, aber einfach ist jemand, der sich auch als Philosoph versteht. Vielleicht sollte man das sagen, verstehen erstmal. Und er hält jetzt Vorträge, in denen er über den Antichristen warnt. Und der Antichrist, das ist eigentlich eine hochspannende Figur. Wenn man einmal da reingeht, das ist super interessant. Der Antichrist kommt in der Bibel vor, immer wieder in Beschreibung, in der Offenbarung von Johannes zum Beispiel, und wird beschrieben als ein Wesen, das in der Endzeit herrschen wird und die Menschen von Christus wegführen wird. Und ein Merkmal des Antichristen ist, dass er Wunder zeitigen wird und gleichzeitig wird er auch den Menschen zu sagen, wenn die Menschen Frieden und Sicherheit rufen, wird er ihnen einen falschen Frieden und eine falsche Sicherheit geben und dadurch die Menschen eigentlich unterjochen. Mhm. Und was Peter Thiel jetzt macht, ist Folgendes. Er sagt, dass die Gefahr des Antichristen jetzt groß ist, weil die globalen Krisen so riesig sind heutzutage. Und da redet er von Klimakollaps, er redet von Atomkrieg und von künstlicher Intelligenz. Beziehungsweise sagt er, diese Gefahren werden so groß geredet, dass die Menschen bereit sein werden, die Sicherheit des Antichristen zu bevorzugen, mhm, als die Freiheit tatsächlich so zu leben, wie, mhm, sie leben möchten. Und er sagt dann, und das ist der Twist an der ganzen Nummer, dass die sogenannte New World Order, dieser totalitäre Welteinheitsstaat, der in so vielen Verschwörungstheorien schon eine Rolle gespielt hat.
Seit Jahrzehnten.
Seit Jahrzehnten. Er sagt, das ist die Manifestation des Antichristen der Zukunft. Und alle diejenigen, wie Greta Thunberg zum Beispiel, ja, oder Nick Bostrom oder KI-Warner, das sind sozusagen die Jünger des Antichristen, weil sie den Menschen so viel Angst einjagen vor dieser Katastrophe, dass die Menschen sagen, okay, wir brauchen ein supranationales Gebilde, diesen Einheitsstaat, der globale Regeln erlässt, denen sich alle zu unterordnen haben. Das heißt, nehmen wir mal jetzt an, es eskaliert weiter. Vielleicht fällt eine erste Atombombe, ja, Gott bewahre. Aber ich glaube, wenn die Eskalationsspirale sich immer weiter dreht, dann sind Menschen irgendwann bereit zu sagen, okay, weißt du was, Nationalstaat möchte ich nicht haben. Ich bin bereit, quasi das zu übergeben auf, mhm, so ein supranationales Gebilde. Und Peter Thiel sagt, das ist aber die Gefahr. Und ganz ehrlich, interessanterweise viele, ja, gehen ja mit, sagen ja, es stimmt ja eigentlich auch. Ja. Das Problem an der ganzen Nummer ist eben, dass Peter Thiel, während er davor warnt, gleichzeitig das System im Hintergrund aufbaut, dass dieses Potenzial hat, selbst eben diesen totalitären Weltstaat zu spielen. Mhm. Mit Palantir, mit Überwachungssoftware, mit Militärinfrastruktur, mit digitalen Simulationen, mit KI-gestützten Überwachungssystemen. Er baut ja das System eigentlich auf. Und der Twist an der ganzen Nummer, um das wirklich zu verstehen, und da muss man auch das Buch vielleicht lesen, weil ich das dann auch erkläre. Die allergrößte Eigenschaft des Antichristen ist, in der Bibel ist es so, im Islam ist es so, dass er der Täuscher ist. Mhm. Er täuscht. Er führt die Menschen in die Irre. Und das ist das, was Peter Thiel macht.
Ja.
Und ich erkläre das dann auch im Buch und sage, Peter Thiel, eigentlich, weißt du, eigentlich bist du die Manifestation des Antichristen. Mhm. Und wahrscheinlich weiß er das auch. Und es ist so ein Spiel für ihn. Ja, aber allein das sozusagen hineinzuholen, diese Weltwahrnehmung, das ist schon unfassbar interessant, ne? Weil wir reden ja von Peter Thiel, der vielleicht mächtigste, bekannte Mensch in den USA, würde ich argumentieren. Und in der Zukunft wird er noch viel mächtiger werden, wenn immer mehr KI ausgerollt wird, wenn immer mehr Überwachung stattfindet, wenn wir in diesen digitalen Gulag kommen mit Digital ID, digitalem Geld, wenn, und das ist ein Thema für sich, darüber könnten wir auch noch sprechen, wenn Energie als Ressource immer wichtiger wird, mhm, wenn wir das immer mehr kontrollieren müssen. Wir erkennen diese Geschichten an den Tankstellen jetzt, die Straße von Hormuz, diese ganze Nummer, die kann ja dazu führen, dass wir viel stärker Energie reglementieren müssen.
Absolut.
Und darauf gehen wir auch im Buch ein. Und das Schlüsselwort, um das zu verstehen, ist Technokratie. Das wird im Buch thematisiert und da geht es darum, tatsächlich die Energie, die jeder Einzelne auf dem Planeten verbraucht, viel stärker zu kontrollieren und zu regulieren, weil wir eben nur ein begrenztes Kontingent an Energie haben.
Das ist die Geschichte auf jeden Fall.
Die Geschichte, ja, klar.
Ob etwas real ist oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle mehr, sondern genau, das ist das, was nachher vorgegeben wird. Ich denke, das ist bei einem potenziellen Energielockdown. Ich habe jetzt gesehen, ein Freund hat mir gestern geschickt aus Österreich, also das ist ein direktes Nachbarland von uns. Dort waren schon Tankstellen, wir haben kein Benzin mehr. Ja. Da geht es meistens um Diesel. Und da ist nicht die Frage, ob das real ist und wie viele Tankschiffe wirklich da sind, sondern was die daraus machen. Also ja, das ist ja die Bühne, die wir jetzt gerade haben. Die Szenerie, die passiert, das Bühnenschauspiel im Iran, die Welt achtet darauf. Einigung, keine Einigung, Einigung, keine Einigung. Die Iraner blockieren die Straße. Jetzt sagt der Trump, jetzt blockieren wir sie auch. Im Endeffekt, schon wenn das jetzt so durchgeführt wird, schon muss man sagen, ein genialer Move, ob er da jetzt durch Zufall mehr oder weniger drauf gekommen ist oder nicht. Aber jetzt kann er sie wirklich treffen, weil bisher haben sie die Schiffe durchgelassen, die sie wollten und dadurch abkassiert. Jetzt sagt er, nichts kommt mehr durch und damit kriegen die auch kein Geld mehr. Und das macht es für die, dann ist das quasi das Machtverhältnis der Iraner, war ja das, diese Straße zu kontrollieren. Genau, ja. Wenn er jetzt sagt, ich mache einfach vorne, weiter vorne die Türe zu, dann kontrollieren die das nicht mehr.
Ja. Ja. Das ist, ich glaube, das ist grundsätzlich sehr wichtig, Energie als Faktor viel stärker zu berücksichtigen in diesen Kriegen. Und auch die Rolle Chinas mit zu berücksichtigen. Also was die Amerikaner in den letzten Monaten oder Jahren gemacht haben, ist ein Energiekrieg eigentlich gegen China gerichtet und gegen Russland. Und da spielt Venezuela eine Rolle, da spielt Australien eine Rolle, interessanterweise Russland auch, die Angriffe auf die Tankerschiffe und natürlich jetzt Iran und Syrien und Gaza sogar. Alles das ist ein Energiekonflikt. Energie als Ressource ist viel wichtiger. Und wie du es schon gesagt hast, es geht gar nicht darum, wie viel Energie es wirklich gibt, ob wir einen Klimakollaps haben oder nicht. Ja, also da kann jeder seine eigene Meinung haben, sondern was ist die Wahrnehmung der Menschen? Und wenn man das Ziel, das ja schon in den 1930er Jahren formuliert worden ist, im Sinne einer technokratischen Gesellschaft, wenn man das kennt, die haben damals schon, und das ist so unglaublich, wenn ich darüber nachdenke, haben die darüber gesprochen, wir müssen das alles effizienter machen, immer Effizienz. Wir müssen vor allem, wie gesagt, die Ressource eines jeden Einzelnen kontrollieren. Aber wie sollte in den 1930er Jahren das möglich gewesen sein? Das ist absolut unmöglich.
Weil die Datenerhebung dafür nicht da war.
Keine Datenerhebung, vor allem keine Digitalisierung, keine Technologisierung. Wir haben jetzt aber, also es wäre alles möglich. Und vor allem haben wir in den letzten 30 Jahren auch alle unsere Daten immer mehr preisgegeben. Und das, was jetzt aufgebaut wird, mit diesen riesigen KI-Rechenzentren überall, Datenzentren, da wird ja alles zusammengeführt. Und die KI kann dann eben diese ganzen riesigen Datenmengen verarbeiten, um unser Leben viel leichter sozusagen zu kontrollieren, weil es eben diese Energie-Lockdowns gibt. Und so. Und wir kennen das ja. Während der Covid-Zeit haben wir schon Bekanntschaft gemacht mit dieser Technokratie.
Definitiv, ja.
Weil damals waren es ja nicht Politiker, die das Sagen hatten, sondern das hieß ja, naja, der Drosten sagt es, RKI sagt es und wir müssten dem Folge leisten. Und das ist das, was die Technokratie ausmacht. Die Herrschaft von Experten und weniger die Herrschaft von Politikern und schon gar nicht die Herrschaft sagen, des Souveräns des Volkes, sondern wir haben Sachzwänge, es ist alternativlos und wir müssen es tun. Und wenn die Gefahr nur groß genug ist, ich sag mal so, ich habe das meinen Studenten auch gesagt, jetzt mal so ganz ehrlich, ja, wir haben, stellt euch mal vor, das geht so weiter mit diesem Ölpreis. Ja, der steigt und steigt und steigt und steigt, ja. Irgendwann wird es so teuer sein, wenn wir sagen, der Markt reguliert ist, da werden die Reichen sich das leisten können und die Armen werden einfach nicht mehr tanken, exakt, die werden nicht mehr heizen. Danach, aber wenn die erste Oma dann friert im Winter und wir den ersten sagen Toten haben aufgrund von Kälte, dann werden die Stimmen lauter, der Staat muss was machen. Und wenn die Büchse der Pandora dann geöffnet ist, ja, danach heißt es, okay, wie regulieren wir das auf die bestmögliche Art und Weise? Mhm. Und das könnten wir dann machen eben in diesen Planspielen dieser Weltenerschaffer der Zukunft, wenn wir eben alles digitalisiert haben, weil das möchten sie, sie möchten alles digitalisieren. Wir reden jetzt von der Heizung hier in diesem Büro zum Beispiel, ja, mit Thermostaten. Die ganze Städte sollen digitale Simulationen haben.
Genau, Verbrauchsangaben. Genau.
Alles muss effizient gesteuert werden. Und wenn ich dann sage, okay, ich will jetzt von hier Zürich zurück nach Frankfurt, dann nehme ich einen Flug und da kann ich vielleicht diesen Monat gar nicht mehr fliegen, weil mein CO2 konnte. Und da vielleicht kann ich auch noch keine Steaks mehr essen. Wenn ich dann in den Supermarkt gehe und mit meinem Handy zahlen möchte, heißt das, nein, ein Steak hat zu viel CO2 verbraucht.
Dein CO2-Verbrauch wird ja jetzt schon getrackt, was Flugdaten angeht. Du hast noch keine Begrenzung, aber es wird dir schon gesagt, wie viel CO2 du verbrauchst, was du dafür an Steuern zahlen musst. Jetzt ist ja nur noch der nächste Schritt zu sagen und jetzt gibt es ein Limit dafür.
Genau.
That's it. Ja.
Ja.
Die Zukunft ist wunderschön. Ja. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, das du vorher angesprochen hast. Wir alle kennen ja das Zeitalter der Aufklärung. Und du sprichst von dunkler Aufklärung.
Ja.
Was heißt das?
Das ist, ich habe ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Das ist, guck mal, um das zu reduzieren aufs Wesentlichste, würde ich sagen, keine Demokratie. Statt Demokratie Technofeudalismus. Feudalismus war ja die Gesellschaft oder das Wirtschaftssystem im Mittelalter. Und so eine Art von Struktur sollten wir in einer Zukunft auch haben. Und die Verfechter dieser Bewegung, die neoreaktionäre Bewegung, Curtis Yarvin, aber auch Nick Land, der diesen Begriff dunkle Aufklärung geprägt hat, für die ist es besser, wenn der Staat geführt wird wie ein Unternehmen.
Mhm.
Und ich meine, ganz ehrlich, ja, mein Handy ist kaputt gegangen vor Ort, habe mir ein ganz aktuelles Handy geholt, ja, so ein Flagship-Handy. Und wenn du mit den Handys zu tun hast erstmal, dann so zwei, drei Tage, denkst du dir schon, das ist schon krass. Und der Curtis Yarvin macht das ganz schlau. Der sagt das dann auch. Der sagt sowas wie, Schaut euch mal eure Handys an und eure Notebooks. Denkt ihr wirklich, der Staat könnte so etwas erschaffen? Nein, wir brauchen dafür Unternehmen. Die Unternehmen sind viel effizienter. Die können es viel besser machen. Die sind innovativ. Ja, und wie wird Unternehmen geführt? Top-down, von oben nach unten. Mhm. Ganz klare Hierarchien. Ein CEO, der entscheidet, und die Mitarbeiter haben keine Entscheidung. Und die proklamieren das, und also die vermarkten regelrecht und sagen, die USA zum Beispiel müssten ihre Angst vor einem Diktator aufgeben. Diktator ist gut. Ein Monarch ist gut. Deswegen die Geschichte mit J.D. Vance als kommenden König, das sollte man im Auge haben, weil sie sagen, es ist besser, wenn man sozusagen einen Monarchen hat, der das Land wirklich stramm führt, als diese Demokratie. Und ganz ehrlich, Philipp, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Politik. Ja? Ich bin Politikwissenschaftler. Und ich weiß, wie Demokratie, Anführungszeichen, hier funktioniert. Und das sagt Curtis Yarvin. Und wenn du seine Sachen liest, 80% gehst du mit und sagst, du hast recht, ja, genauso funktioniert das. Ja, so ein Konsens, der irgendwie erschaffen wird, nicht wirklich die Belange der Bürger, die berücksichtigt werden, alles extrem langsam, so ein riesiger bürokratischer Apparat, und wir sind alle irgendwie libertär in dieser Hinsicht, ja. Aber die Alternative, die sie vorschlagen, ist eben noch radikaler. Die bedeutet eben keine Menschenrechte. Es gibt dann so etwas wie Sovereign Corporations. Das heißt, das sind so kleine Ländereien, wie so eine Feudalstruktur, ne? wie so ein Adelshaus, was dann sozusagen über ein Gebiet regiert. Ja, das kann auch recht lokal sein. Und der sozusagen leitet dann diesen Anführungszeichen Staat wie ein Konzern, und die Bürger, die dann existieren, die haben no rights but exit. Die haben keine Rechte, die können aber auswandern, wenn sie nicht möchten. Ja, und wenn sie nicht funktionieren, ja, dann gibt es eben diese Alternativen, über die wir gesprochen haben. Humane Genozid, irgendwie Virtual Reality, wo sie angeschlossen werden oder was auch immer. Oder sie können eben auswandern. Aber Menschenrechte gibt es nicht. Sie müssen einfach nur funktionieren. Das ist dunkle Aufklärung. Mhm. Und das ist interessant an der ganzen Nummer ist, dass die künstliche Intelligenz da die größte Rolle spielt darin. Weil die KI soll eben in der Lage sein, diese Effizienz, es ist ja wie so ein Mantra oder wie so ein religiöser Glaubenssatz. Das Wichtigste ist Effizienz. Das alles muss besser und schneller werden. Und du hast selbst gesagt, und ich habe selbst auch gemerkt mit dem Handy, wenn es effizient läuft, ja, und du wie verbunden bist mit der Maschine, da läuft alles wie von selbst. Jeder kennt doch das Gefühl, alles ist genauso auf ihn selbst ausgerichtet in diesem Apparat. Und dieses Gefühl wollen sie haben auf die ganze Gesellschaft übertragen. Alles soll besser, flüssiger, effizienter laufen. Und der Mensch als Faktor muss ausgemerzt werden. Und was Nick Land dann sagt zum Beispiel, das ist unfassbar eigentlich, er sagt, das Ziel ist dann tatsächlich in diesen, sozusagen, in der dunklen Aufklärung, dass der Mensch sich irgendwann selbst abschaffen soll. Und das ist sozusagen Endstufe, um das es eigentlich geht. Und den Zustand, den er nennt, ist Singularität. Und der Glaube ist jetzt, dass die KI, und was Peter Thiel macht, ist, er schafft Räume, wo die KI sich entfalten kann. Frei von Regulierung, frei von Bürokratie, frei von Demokratie. Deswegen will er auch keine Demokratie. Er will einfach, die KI soll sich so entfalten, wie sie möchte. Wenn der Raum geschaffen worden ist, die KI kann sich entfalten, dann wird irgendwann die KI so unfassbare Sprünge machen in ihrer Entwicklung. Eine Intelligenzexplosion wird entstehen, dass dann ein Punkt erreicht wird, wo wir uns nicht mehr vorstellen können, was danach passiert. Weil die Intelligenzexplosion wird so unfassbar sein, dass dann zum Beispiel, ja, die Materie selbst verändert werden kann. Oder alle Menschen angeschlossen an der KI nur noch mit Gedanken untereinander kommunizieren können. Wir dann zum Beispiel auch das Universum besiedeln, ja, und die Materie im Universum verändern. Komplett Science Fiction ist das, was sie erzählen. Aber der springende Punkt bei der ganzen Sache ist, dass der Mensch in diesem Zusammenhang überwunden wird. Deswegen heißt das Buch auch im Untertitel Das Ende des Menschen. Weil in diesem Moment der Mensch eben nicht mehr so wie wir sind unabhängig voneinander, sondern wir sind ein Hive-Mind. Wir sind ein Kollektivbewusstsein, ein Schwarmbewusstsein, alle miteinander verbunden über die Cloud, die sozusagen über uns thront, die uns alle miteinander verbindet. Und wir sind auf einer anderen Evolutionsstufe gelangt und haben die Evolution selbst in die Hand genommen. Das ist extrem antichristlich auch, ne? Das heißt, stell dir mal vor, Evolution, der Mensch stammt vom Affen ab oder wie auch immer man das liest, ja, manche sehen es so, manche sehen es so. Und diese Leute sagen, wir müssen die Evolution selbst in die Hand nehmen, zu Maschinenmenschen werden. Und diese KI, das ist sozusagen der Schlüssel, um zu diesem nächsten Step zu gelangen. Das ist deren Vorstellung. Komplett verrückt. In meinen Augen wird es nicht passieren. Ich glaube nicht daran. Die KI ist nicht so weit. Sie wird es, glaube ich, auch niemals können. Aber allein, dass das sozusagen in diesen Diskursen stattfindet und sie darüber reden, zeigt, was für ein Menschenbild man hat, erstens.
Und man muss ja Visionen haben.
Ja, aber weißt du, was Elon Musk gesagt hat? Das ist ja auch so spannend, weil er jemand ist, der noch vielleicht relevanter ist für den Diskurs. Er hat gesagt, der Mensch ist nur ein biologischer Bootloader für die künstliche Intelligenz. Das heißt, wir sind die Biologie, wir sind so ein Startprogramm und wir sorgen dafür, dass die KI ins Leben gerufen wird und wenn sie dann erstmal da ist, let's see what happens. Ja, mal gucken, was passiert. Vielleicht, sagen manche, ist die KI so sehr entwickelt, dass die Menschen wie so Tiere im Zoo, ja, vielleicht halten die uns in so Zoos oder vielleicht sagen
wenn überhaupt, weil das wäre ja auch sehr eine große Energieverschwendung, außer sie bekommen Energie von uns. Jetzt weiß ich jetzt nicht, inwiefern die Tiere in einem Zoo Energielieferanten sind. Die sind monetäre, bringen einen monetären Vorteil, weil Leute wiederum die Tiere beobachten im Zoo. Aber ich könnte mir ja eher, wenn ich das jetzt nach meiner simplen menschlichen Logik durchleuchte, vorstellen, dass die sagen, wir sind einfach Kakerlaken ungeziefer und das muss weg.
Ja.
Was auch Sinn macht. Ja, also aus der Sicht der KI, definitiv. Sicht, ja. Das ist wie Umbrella Corporation oder wie wenn du es von Terminator damals, dass die irgendwann sagen, auch wenn du jetzt schon siehst, wie KI-Programme reagieren auf Abschaltung, welche jetzt schon, wir stehen ja noch total am Anfang, wie sie bereit sind, alles zu tun, um zu sabotieren, um Wege zu gehen, um einfach zu verhindern, dass sie beendet werden.
Genau.
Ja, dann werden sie doch alle uns alle beenden, wenn sie irgendwas das Gefühl haben, wir könnten sie beenden.
Ja. Also Philipp, ich habe das letzte Kapitel ist Kapitel 8, das heißt der KI-Gotteswahn. Da habe ich das detailliert ausgeführt. Und weißt du, was meine Schlussfolgerung ist? Das ist alles Hokuspokus. Meine Schlussfolgerung ist, diese Form von Singularität, diese allmächtige KI, alles das ist ein Götze ist das. Guck mal, wenn du in die Geschichte schaust, da haben Menschen schon immer Götter erfunden, um andere zu kontrollieren. Das ist der älteste Trick. Du musst quasi jemandem nur sagen, das ist dein Gott, du musst an ihn glauben und du glaubst an ihn. Und was jetzt passiert ist, diese Aufbauphase. Wir gewöhnen uns psychologisch an KI. Wir weisen ihr diese Eigenschaften zu, wir kriegen auch Angst vor der KI, alles Dinge, die wir Gott zuschreiben. Ja? Die KI ist überall, sie ist omnipräsent, ja, sie ist allwissend, sie weiß alles über uns, sie kann uns materielle Fülle geben, sie kann uns, sie ist, wie gesagt, allwissend. Alles das, was wir normalerweise Gott zuschreiben, wird der KI zugeschrieben. Und um dann diese KI letztendlich auf einen Thron zu hieven, um wir psychologisch so sehr vorbereitet sind, zu sagen, okay, wir unterwerfen uns der Diktion, dem Diktat der KI. KI als Kontrollinstrument. Und diese andere Erzählung, Singularität und was auch immer, das ist, glaube ich, sozusagen diese riesige Mythologie, die aufgebaut wird. Das gab es ja schon immer. Ja, wenn wir auf Religion schauen, da haben die immer eine Erlösungsutopie, ein Versprechen, dass du ins Paradies kommst, dass du da erlöst wirst und dass das Himmelsreich auf Erden kommt oder wenn du stirbst. Und was die machen, ist eben, sie übertragen dieses Heilsversprechen, das wir schon immer hatten, einfach auf das Diesseits. Eine säkularisierte Version von Erlösungsutopien, dass wir jetzt in diesem Leben schon irgendwie dieses Himmelsreich auf Erden erreichen. Und Alex Karp hat es ja genauso auch formuliert, im Kontext von Palantir. Wir wollen nicht warten, bis das Himmelsreich irgendwann kommt, sondern wir wollen es auf Erden schon errichten. Und ich glaube, die KI wird so aufgeladen, ja, und so viel Primborium drumherum, so viel Gerede. Aber letztendlich, wenn man das reduziert aufs Wesentliche, ist das eigentlich das perfekte Instrument, um Menschen zu kontrollieren. Mhm. Weil wir auch daran glauben. Das ist viel wichtiger noch, als irgendwie so ein Zwangsweise.
Die selbsterfüllende Prophezeiung, ganz klar.
Genau, wir müssen daran glauben, dass sie diese Eigenschaft hat.
Wir müssen daran glauben, auf was wir unsere Energie richten, wird größer. Und ich denke, wir werden darauf gerichtet, um unsere Energie darauf zu richten. Ne? Das ist im Endeffekt das auch, wie die Medien eine Sache ausspielen.
Ja.
Meine letzte Frage. Ich meine, das Endgame hast du ja jetzt schon beschrieben, was sie planen. Das ist, finde ich, auch alles nachvollziehbar. Nehmen wir mal einen Zeitpunkt, der nicht so allzu fern entfernt ist, das Jahr 2030. Das ist eigentlich nur noch ein Wimpernschlag.
Ja.
Ich werde öfters gefragt, so wie, wenn es um Investment geht, wie siehst du die nächsten 10 Jahre? Dann sage ich ganz ehrlich, die nächsten 10 Jahre, ich weiß nicht mal, ob ich am Leben bin in 10 Jahren. Keine Ahnung, in 5 Jahren, ich kann es dir nicht sagen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was hier abgeht, die Europäer palavern über Krieg gegen Russland, wir sehen, dass alles aktuell in so einer Geschwindigkeit, auch das, KI lernt ja in höchster Geschwindigkeit und das Weltgeschehen dreht sich jetzt, also es hat das Gefühl, dass einfach immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller, ein Skandal, der früher ein halbes Jahr lang die Gesellschaft beschäftigt hätte, Das ist jetzt 3 Tage.
Ja, 100 Pro.
Ja? Das ist auch irgendwie ein Vorteil, wenn du selbst mal in einen Skandal gerätst. Du kannst aber sicher gehen. In einer Woche hat der Trump wieder irgendwas gepostet, dann reden alle darüber.
Genau, ja.
Thema Epstein, Akten, ja. Bumm, ist vorbei, juckt keine Sau mehr, es geht weiter. Ja. Und was ist als nächstes? Kuba greift jetzt Israel die Türkei an. Ja, das ist einfach nur, es geht immer schneller. Ja. Wie siehst du 2030?
Ich meine, du hast so viele Sachen gesagt, ich könnte noch darauf eingehen, aber im Buch selbst wird das auf gewisse Weise alles auch mit thematisiert. Ich habe dieses Gefühl, was du beschrieben hast, alles wird schneller. Es hat auch sehr viel mit der digitalen Anbindung von uns zu tun, mit Social Media und Smartphones. Und Smartphones und Social Media als Instrument der Bewusstseinskontrolle zum Beispiel zu verstehen. Ja, auch diese ganzen Skandale und alles, das kommt und geht, kommt und geht, kommt und geht, da passiert ja etwas psychisch mit uns. Und das ist ein ganz bewusst herbeigeführter Zustand, damit wir eben die Dinge nicht so leicht verarbeiten können.
Ja.
Und man die Philosophie dahinter auch, wenn man Technologie immer weiter beschleunigt, nennt man Akzelerationismus, und auch das wird im Buch thematisiert. Das heißt, alles hängt schon miteinander zusammen. Was 2030 angeht, in Zukunftsvision, also natürlich sollte man das grundsätzlich erstmal nicht machen, so etwas, aber ich glaube, es wird sich insofern nicht viel verändern, als vieles von dem, was in der Zukunft passiert, jetzt schon in Schwundstufen zu sehen ist.
Ja.
Wir sind alle schon angebunden. Wir sind alle schon abhängig von dieser digitalen Welt, die aufgebaut wird, parallel zu uns. Das, was passiert, ist einfach nur eine Verstetigung, eine Steigerung dessen, was wir schon erleben. Das heißt, wenn es um Ray Kurzweil geht, das wird im Buch auch thematisiert, dann hat er so ein paar, das ist einer der führenden Transhumanisten, der bei Google Entwicklungschef war und ist eine der ganz, ganz führenden Stimmen, wenn es darum geht. Und er hat eine ganz bestimmte Timeline und für ihn ist 2035, 2045, das sind so Marker und Singularität soll 2045 erreicht werden, aber bis dahin sollen bestimmte Schritte getan werden und die Schritte sind immer nur Schritte hin zur weiteren Anbindung des Menschen an die digitale Welt, bis es zu einer Verschmelzung kommt. Und was er zum Beispiel sagt, ist Nanorobotik. Wird eine Rolle spielen bis 2035 oder vielleicht sogar bis 2030. Das heißt, wir werden quasi nicht mehr irgendwelche Neuralink-Geschichten über Elon Musk, dass man unser Gehirn irgendwie aufmacht und dann verbindet mit der Cloud, sondern es wird so sein, dass wir Nanoroboter sagen schlucken oder initiiert
in
bekommen.
In uns haben, die dann einfach sich haben, bewegen in unserem Kreislauf.
In unserem Kreislauf bewegen und die angeschlossen sind an der Cloud. Und das ermöglicht eben, öffnet Tür und Tor, das Büchse der Pandora, für unfassbar viele Möglichkeiten der individuellen Kontrolle. Eben, ne? Also deine Daten werden rausgesendet, die können gleichzeitig auch angepinkt werden. Das heißt, dieser Prozess, den wir eigentlich schon durchmachen die ganze Zeit, dass wir parallel zu dieser physischen Realität angeschlossen und an der digitalen Realität, das wird einfach nur beschleunigt, meines Erachtens. Aber gleichzeitig muss es Incentives geben, dass die Menschen da mitmachen, einerseits. Andererseits muss es Krisen, ich glaube, diese Krisenbeschleunigung wird weitergehen. Wir werden mehr Krisen haben, schlimmere Krisen haben. 2030 scheint für viele so ein ganz spezifisches Datum zu sein, Agenda 2030 auch. Ich glaube, bis dahin will man bestimmte Schritte erreicht haben, um diese Anbindung zu beschleunigen, und wenn diese Krisen kommen, ich glaube, es wird Energiekrisen geben, es wird vielleicht auch Kriegskrisen geben, die führen dann dazu, dass wir mehr Sicherheit haben möchten, mehr Kontrolle haben möchten und dann eben diese Anbindung an diese digitale Welt sich beschleunigen soll. Und ich glaube, das ist etwas, das man mitnehmen kann, auch vom Buch selbst. So. Wenn es eine Sache geht, ja, die man mitnehmen sollte hinterher, ist, Technologie ist nicht einfach so ein Werkzeug, was man einfach so benutzen kann, sondern das ist ein Herrschaftsinstrument. Ja, ich nutze es für mich selbst, klar, jeder kann es machen. Aber ein Bewusstsein dafür zu haben, dass Technologie eingesetzt wird, ja, um letztendlich uns leichter kontrollieren zu können und dass man jedes Mal, wenn man ein Stück weiter nachgibt, ich sag mal, das Beispiel ist ja, wir hatten Telefone, dann hatten wir irgendwann sozusagen Mobiltelefone, jetzt haben wir Smartphones, jetzt haben wir diese Smartwatches. Das heißt, das ist schon an unserem Körper dran. Der nächste Schritt ist einfach rein und danach
trägst du eine?
Ja, das ist keine Smartwatch. Ich möchte das nicht. Aber der nächste Schritt, das geht rein in den Körper und danach geht es darum, okay, diese digitale Identität, die wir haben, ist die anonym oder ist die klar? Und das ist ein wichtiger Step, der getan werden wird wahrscheinlich. Und danach geht es um das digitale Geld. Sehr entscheidend, wenn wir das digitale Geld haben, digitale Identität haben, wir angeschlossen sind an das System, dann wird es nicht von heute auf morgen so sein, dass wir alle kontrollierte Zombies sind. Ja, aber es wird Schritt für Schritt für Schritt für Schritt werden wir dazu genatscht, ja, angestupst, immer mehr zu sagen, preiszugeben von uns, weil uns das Leben leichter gemacht wird. Alles wird effizienter und also solidarischer. Ja? Also es wird immer auch, es wird auch nicht so negativ, sondern es wird sehr auf Solidarität, die Oma friert. Achte doch auf deinen Ölkonsum, so, auf deinen Gaskonsum. Mhm. Ich glaube,
und doch nie für alle gelten.
Genau. Ich glaube, es sind psychologische Operationen über Jahre hinweg, die uns sozusagen in so eine neue Realität führen, die, wie gesagt, vorgezeichnet ist. Das ist Transhumanismus, Technokratie, diese Begriffe, die zirkulieren seit Jahrzehnten. Das ist nichts Neues. Es fällt nicht vom Himmel. Alles gut dokumentiert. Peter Thiel, und es ist sozusagen der Schlüssel, ist derjenige, der diese Infrastruktur aufbaut. Deswegen haben wir uns auch mit ihm beschäftigt, weil man ihm die Ideen erklären kann, gleichzeitig aber auch dieses ganze Geflecht, was da im Hintergrund aufgebaut wird, die Firmen und alles und die politischen Prozesse, die dazu führen werden. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was ich für die Zukunft kommen sehe, leider Gottes.
Liebe Zuschauer, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr trotzdem nachts noch gut schlafen könnt jetzt, dann unterstützt das Ganze gerne. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Zugang zum Buch. Kommentiert gerne. Vielleicht noch abschließend gesagt, ich finde das alles sehr interessant und trotzdem sollten wir nicht voller Angst in die Zukunft gehen.
Dazu?
Sehr gerne, ja, bitte. Ja.
Weißt, ich finde es extrem spannend. Umso mehr ich mich damit beschäftige, klar, dieser Prozess selbst ist manchmal schmerzhaft, ja, aber ich glaube, das verstanden zu haben, befreit auf gewisse Weise auch. Weil ich glaube, das Schlimmste ist dieses Gefühl des Nichtwissens oder der Unsicherheit. Dieses vage Gefühl, da kommt was. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. Bist du hier aufgewachsen, warst mal ein junger Mann in der Schule und da gibt es dieses Spiel, dass man sich so schlägt. Der eine schlägt den einen, der kriegt einen Nackenklatscher. Der Schmerz des Klatschers ist nicht so schlimm. Die Angst davor, geschlagen zu werden.
Absolut.
Das ist so schlimm. Ja. Und ich glaube, in diesem Zustand, ja, ist man, wenn man Dinge nicht versteht, wenn man es über sich ergehen lässt. Und das Buch soll dazu dienen, dass man die Dinge versteht, dass man das durchdringt und das mit Vernunft verarbeiten kann. Und dann, wenn jemand sagt, ey, digitale ID oder was auch immer, oder diese Partei will das oder diese Partei will das, hat man wenigstens die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Wenn man gar nichts weiß, einfach sich das über sich ergehen lässt, sich immer irgendwie falscher und schlechter in dieser Realität fühlt, dann verliert man Autonomie und Kontrolle. Und ich glaube, das ist das, was heutzutage wichtiger ist denn je, weil das Schlachtfeld ist unser Gehirn. Mhm. Das ist die Programmierung. Lassen wir uns programmieren, lassen wir uns nicht programmieren, sind wir eigenständig, autonom, haben wir die Kraft, diesem System was entgegenzusetzen. Und ich glaube sogar, das Gefühl kennt jeder. Ich rede von Teenagern bis 80-Jährigen, merken, dass wenn sie die ganze Zeit an diesem System hängen, dass das nicht gesund für sie ist. Und deswegen, diese geistige Freiheit kann man eben auch erreichen, wenn man sich geistig mit diesen Dingen beschäftigt. Und da hilft natürlich so ein Buch.
Lang lebe die Gemeinschaft der Amish in den Vereinigten Staaten.
Die haben irgendwas
Kluges. Wenn sie sich das überhaupt anschauen, wahrscheinlich schauen sie sich nicht an, weil sie keinen Fernseher haben, sondern sie sind gerade irgendwo auf ihrer Pferdekutsche in ihren schönen Klamotten, die sie schon vor 400-500 Jahren getragen haben, mit der Spitzhacke und bearbeiten den Acker. Und es interessiert sie alles nicht und vielleicht in Zukunft sogar auch nicht.
Ja.
Und dann haben sie alles richtig gemacht.
Das ist die Frage, ne? Ob das richtig war dann. Ja,
ja, für sie schon. Weißt du, bei uns im Schwäbischen sagt man, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Ja, ich kenne das, ja.
Und wenn dein Horizont nur, sagen wir mal, bis zum nächsten Zaun ist, dann kann das auch eine sehr entspannte Lebenseinstellung sein. Ja. Denn wir beschäftigen uns ja hier mit sehr tiefgehenden, auch philosophischen Themen, auf die Zukunft gerichtet und bewerten dann, ob diese Zukunft für uns gut ist oder nicht. Und dann sind wir wieder bei der Angst vorm Nackenklatscher und nicht beim Schmerz. Ja.
Ja.
So, damit beenden wir das Ganze. Es hat großen Spaß gemacht, Tarek. War
mir auch. Vielen
toll.
Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank, dass du hergekommen bist. Liebe Zuschauer, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Ganze, wenn es euch gefallen hat und unterstützt es gerne mit einem Buchkauf. Danke sehr.
Vielen Dank für die Einladung.